Es gibt ein beliebtes Kinderspiel, das nennt sich Ich packe meinen Koffer. Und heute in dieser 50. Ausgabe des Mac & I Podcasts wollen wir auch mal den Koffer packen, beziehungsweise uns darüber unterhalten, was denn im Urlaub idealerweise, wenn man Apple-Geräte mitnimmt, dazugehört, was man berücksichtigen muss. Also da ist eine ganze Menge zu besprechen und das machen wir jetzt. Da gehört ja vor allem eine Ausgabe von Mac and I dazu, die auch in den Koffer eingepackt werden muss. Wenn Leo nicht so geizig wäre, der schickt mir immer nur PDFs und dann habe ich nie was Schönes zum Blättern. Hallo Leo.
Die kann man doch auf dem iPhone gemütlich lesen, die PDFs. Das ist überhaupt kein Problem. Auch im Urlaub, am Strand, im Flugzeug, überall auf der Reise.
Und besondere Expertise haben wir uns heute in die Sendung geholt mit Sebastian Treppisch. Hallo Sebastian.
Hallo zusammen.
Mein Name ist Malte Kirchner. Ja, wir wollen heute ein bisschen über Urlaub sprechen, beziehungsweise eben über Gadgets und Tipps rund um das Thema Urlaub. Einige von euch sind ja vielleicht schon im Urlaub gewesen, aber diese Tipps haben ja den Charakter von Allgemeingültigkeit. Und manchmal ist ja auch so der Aha-Moment, dass man hinterher denkt, ach, hättest du mal, oder das ist vielleicht dann, das kann man noch optimieren im Urlaubssetup. Das machen wir gleich. Am Anfang steht bei uns aber ja immer erstmal das Sprechen über Neuigkeiten aus der Apple-Welt. In dem Fall ist es heute ein Thema, was Apple ja touchiert, weil es dann mit dem Smartphone auch zu tun hat, aber nicht direkt ein Apple-Thema ist. Sebastian, du hast es mitgebracht. Worum geht es denn da?
Ja, VanMoof ist insolvent, der E-Bike-Hersteller. Und die Fahrräder hatten wir auch schon manchmal bei uns im Heft als KV oder in einem Vergleich. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wer mal in Amsterdam war, da stehen so viele von diesen Fahrrädern rum. VanMoof ist ja eine niederländische Firma. Und na gut, jeder kann natürlich, der sich eins gekauft hat, weiterfahren damit. Gibt aber doch ein paar Probleme, denn VanMoof hat nicht nur auf Standardteile gesetzt beim Bau, sondern auch viele Proprietäre. Und wenn jetzt VanMoof die Firma keiner übernimmt, dann ist die Frage, ob es dann irgendwann noch Ersatzteile gibt oder eben nicht mehr. Und zudem, du hast schon angesprochen, es gibt eine Smartphone-App. Und wenn da der Server abgestellt wird, dann lassen sich auch manche Komfortfunktionen nicht mehr nutzen oder auch ein Update kann man nicht mehr installieren. Und wer so ein Fahrrad hat, der sollte deswegen den Bluetooth-Schlüssel auslesen, damit man noch Zugriff hat, auch wenn die Server abgeschaltet werden. Da gibt es einen Workaround auf Heise Online, das beschrieben ist. Und ganz spannend ist aber allgemein das Thema oder was so mir ein bisschen Bedenken bereitet, dass halt viele Geräte mittlerweile oder viele Produkte mit irgendeinem Herstellerserver verbunden sind und irgendwann, wenn die Firma es nicht mehr gibt oder keine Lust mehr hat, weiterzuentwickeln, vielleicht wenn es auch Disput zwischen den beteiligten Ländern, also wo der Hersteller sitzt und Deutschland oder Europa, dass dann vielleicht die Datenströme nicht mehr laufen und dann manche Geräte nicht mehr funktionieren. Also ich habe zum Beispiel einen Staubsaugerroboter und ich hab mir gedacht, also wenn ich mal wieder einkaufen sollte, dann hoffe ich, dass ich einen finde, der nicht mehr ständig zum Hersteller funken muss, wenn es da überhaupt dann einen gibt. Ich weiß nicht, ob ihr auch sowas habt. Wir hatten ja auch schon das Thema Libratone, die vor ein paar Jahren insolvent waren. Ne? Und das sind Kopfhörer und Lautsprecher. Gut, man kann die dann immer noch über Bluetooth koppeln, aber sie haben halt ein paar schöne Funktionen und die fallen dann einfach weg, wenn die App nicht mehr genutzt werden kann.
Ja, ist eine gute Erinnerung daran, wie abhängig man, also in welche Abhängigkeiten man sich begibt mit dem Produkt und welche Externalitäten halt da dranhängen und man gar nicht mehr die volle Kontrolle zu einem gewissen Punkt hat. Also VanMoof hat halt jetzt das nochmal in einem anderen Level unterstrichen, weil wir halt nicht hier von, sagen wir mal, 100, 200, 300 Euro Geräten sprechen oder irgendwie was, irgendwie eine HomeKit-Überwachungskamera oder irgendwie so ein Smart-Home-Gadget, was dann ein bisschen überschaubarer als Verlust ist, wenn du in dieses Problem rennst, sondern halt von ein paar tausend Euro Fahrrad, was du natürlich im vollen Umfang benutzen möchtest und nicht einfach nur für eine gewisse Zeit. Und das ist natürlich schon Also ich meine, irgendwann kommen wir natürlich, wahrscheinlich haben wir dasselbe Problem mal mit irgendeinem Autohersteller, ne? Und dann hast du halt, also wo es dann halt anfängt, wirklich teuer zu werden und halt essentielle Funktionen dann, also bei VanMoof war ja auch zum Beispiel dieses Schloss an dem Fahrrad war ja auch an diese App geknüpft. Also du hast ja auch so ein Problem an einem gewissen Punkt, wenn du das Fahrrad dann halt nicht mehr irgendwie zu und aufsperren kannst, wird es natürlich dann relativ schnell albern. Also man hat natürlich als, ich weiß nicht, es ist komisch, weil es gibt dann immer eine Fraktion, die sagt so, ach ja, was kaufst du dir auch so ein vernetztes Fahrrad? Und das ist irgendwie so dieses Opfer-Victim-Blaming, ja, also das den Käufer dann dafür verantwortlich zu machen, dass er doch drüber hätte nachdenken sollen, dass vielleicht der Server des Herstellers abgeschaltet wird. Aber ich glaube, das kann man auf dieser Ebene kann man eigentlich nicht mehr argumentieren, sondern wir müssen, ich glaube, es muss eine Voraussetzung geschaffen werden, dass die Hersteller halt bis zum gewissen Grad verpflichtet sind, das entweder so offen zu gestalten, dass halt man danach auch weiter damit kommunizieren kann. Oder natürlich kann man immer darauf hoffen, dass jemand anders sich dann zumindest mal die Teile dieser Firma, dann halt auch schnappt und weiter betreibt.
Ja, und wir als Apple-Podcast, wir müssen ja gar nicht so weit gucken. Unsere iPhones, die wir benutzen, wenn wir die auspacken aus der Packung, wollen die sich ja auch erstmal aktivieren und brauchen eine Internetverbindung. Natürlich ist es bei einer Größe wie Apple, zumindest aus derzeitiger Perspektive, undenkbar, dass die irgendwann ihre Server abschalten und von der Bildfläche verschwinden. Aber solche Essential-Geräte, also ein Smartphone, wird ja nun gemeinhin angenommen, dass das jeder hat. Da gibt es zwei Größen, Google und Apple, bei denen wir auch in ganz hohem Maße von deren Servern abhängig sind und wo die Geräte, ich weiß gar nicht, inwieweit die noch lauffähig wären, wenn da Sense ist, wenn da gar nichts mehr geht.
Ja, also beim iPhone bist du zumindest, wenn die Aktivierung nicht durch, das hatten wir ja immer auch mal, wenn Apples Aktivierungsserver bei einem also irgendwie Neustart, neue iPhone-Modell, gab es ja in den USA so am Anfang, als das alles noch in einem anderen Rahmen war, aber so zum ersten Mal die Zahlen explodiert sind und dann konnten halt Leute ihr neues Gerät nicht aktivieren und das ging dann halt 24 Stunden nicht, ist alles nicht so ein furchtbares Drama, aber hat halt gezeigt, okay, du sitzt halt auf einem, ja, halt auf diesem Briefbeschwerer, der halt keine Funktionalität hat, weil er nicht aktiviert ist und damit halt keine Funktion hat. Und natürlich musst du dein iPhone ja nicht andauernd aktivieren, aber spätestens, wenn du es halt irgendwie neu aufsetzen würdest oder eben zum ersten Mal in Betrieb nimmst, kommst du halt dann in dieses Problem. Und wenn Apples Server aus irgendeinem Grund nicht mitspielen zu dem Zeitpunkt, kannst du, glaube ich, nicht viel machen. Ich weiß nicht, bei manchen Android-Geräten wirst du dann vielleicht noch selbst mit dem Kabel arbeiten können und da irgendeine eigene Firmware drauf flashen können, wenn du da weißt, was du tust. Aber da bist du beim iPhone an einem Punkt angelangt, wo es, glaube ich, sehr schwierig wird.
Das ist so ein Problem unserer Zeit irgendwie, ne? Dass das Eigentum heutzutage nicht mehr gleichbedeutend ist mit, ich habe auch alle Funktionen hier. Also es geht wirklich zu mir über. Diese Funktionen, auch wenn ich sie gekauft habe, kommen eigentlich weiterhin vom Hersteller und liegen auf dessen Servern. Und das ist eigentlich eine ziemlich spannende philosophische Frage, die da auch dahinter steckt und die uns jetzt dieser Fall VanMoof so plakativ vor Augen führt. In dem Fall ist es ja noch relativ gut gegangen, weil, wie Sebastian sagte, man kann diese Bluetooth-Schlüssel da extrahieren, man kann ja eben weitgehend mit dem Fahrrad noch was machen, wobei sich trotzdem ja dann eben Anschlussfragen anschließen, wie ist das mit Ersatzteilen und wie ist das, wenn ich jetzt eins erwerbe und das möchte ich erst aktivieren und so. Also schon sehr interessanter Fall. Und gerade weil bei VanMoof auch diese Smartphone-Integration so beispielhaft war, ja, ist das jetzt natürlich auch für uns hier ein Thema.
Ja, sollte man, also kann man sicher auch bei seinem nächsten Kauf von, keine Ahnung, Kühlschrank oder Waschmaschine halt drüber nachdenken, ist es sinnvoll, dass mein Kühlschrank WLAN-Verbindung hat? So, die Antwort ist wahrscheinlich nein. Also sogar eben umgekehrt. Also es ist wahrscheinlich sinnvoll, ein möglichst dummes Gerät zu kaufen, was keine Verbindung hat und darauf auch manchmal, bei den Haushaltsgeräten sind es ja oft dann winzige Komfortgewinne, die du hast. Bei dem VanMoof hast du ja jetzt, die App hatte ja einen offensichtlichen Mehrwert geboten. Also das waren ja schon Ideen, die da, also auch mit natürlich diese Wegfahrsperre in Anführungszeichen und halt verschiedene Einstellungen, die du machen kannst. Und solche Sachen sind natürlich so, dass man sagen kann, okay, du musst dir halt persönlich überlegen, wo ist die Grenze des Mehrwertes und des Risikos, was du da eingibst. Und wenn es natürlich so ein Komfortgewinn ist, dann würde ich natürlich sagen, okay, am Schluss würde ich es auch machen. Aber der WLAN-Kühlschrank, der.
Ja, als Besitzer einer WLAN-Waschmaschine muss ich sagen, du hast recht.
Da haben sie schon die WLAN.
Irgendwann hörte sie dann auf, die Push-Nachrichten zu schicken, wenn sie mit dem Waschprogramm durch war. Und ich konnte das auch bis heute nicht herausfinden, wo es jetzt eigentlich wirklich dran liegt.
Aber könntest du sie offline benutzen auch?
Ja, sie ist, also glücklicherweise sind ihre Kernfunktionen und überhaupt, die kann sehr gut ohne das Netz leben, aber es zeigt sich halt auch so an diesem Showcase, ne, an dieser Kleinigkeit schon diese Dysfunktionalitäten. Da wünsche ich mir tatsächlich nicht, dass sie abhängiger ist vom Netz, sondern es ist schon ganz gut so, dass das nur sich so hält. Und ich glaube, die nächste wird auch eine analoge wieder.
Wenn es halt, ja, an einem gewissen Punkt gibt es halt vielleicht natürlich eben auch immer weniger Analoge zur Auswahl. Das macht es natürlich auch schwieriger. Also du selbst wenn du, Fernseher ist ein gutes Beispiel, wenn du sagst, ich will eigentlich keinen Smart TV, ich will keinen Fernseher, der irgendwie mit dem Hersteller funkt und komische Sachen macht und wer weiß, was überträgt, dann bist du inzwischen schon relativ aufgeschmissen, weil diesen klassischen Fernseher, der eben keine Funkschnittstelle hat und einfach nur gute Röhre, so sind wir jetzt in einer anderen Zeit gelandet.
Aber wirklich.
Aber, ja, also der halt einfach für sich ist, der Fernseher, und ein gutes Bild, sagen wir es mal so, ein gutes Bild liefert. Das wird schon schwierig zu finden.
Und wir sprechen ja jetzt eigentlich über den Worst Case von den digitalen Elementen, also eben, dass es die Firma da nicht mehr gibt. Aber es kann ja auch schon einfach mal ein App-Update schiefgehen oder einfach ein bisschen anders konfiguriert sein. Also das habe ich auch schon bei meinem Staubsauger gemerkt, ne? Dann kommt er plötzlich über eine Schwelle, die vorher immer kein Problem war, plötzlich geht die nicht mehr und so. Also, und da kann ich auch sagen, ja, okay, muss ich jetzt warten, bis die App einmal gut funktioniert und dann versuchen die, dass die sich nicht mehr aktualisiert, aber alle anderen Apps will ich ja immer aktualisieren, so. Also, das ist dann echt schwierig.
Ja, die vernetzten Geräte haben uns schon ganz neue Erlebnisse beschert, ne? Ich bekam dann auch vor kurzem wie eine Push-Nachricht von meinem Rasenmäher, dass er in einer hilflosen Situation ist und gerne befreit werden möchte. Und da habe ich auch so gedacht, das muss dieses moderne Leben sein, von dem man die Rede ist.
Ja, aber es war ganz schön, wenn der Rasenmäher um Hilfe rufen kann.
Ja. Ja, lasst uns dieses Fass zumachen, das ja eigentlich eines ist, was noch gar nicht zu Ende ist. Also das Thema von Move geht ja weiter und wir beobachten das natürlich auch, wie sich da das entwickelt. Heute wollen wir ja über das Thema Urlaub sprechen, auch ein Thema, was immer wieder auf den Tisch kommt und wo es ja auch so ist, dass sich ja auch über die Jahre, also früher hat man einfach Klamotten rausgelegt und einen Koffer gepackt und ist auf Reisen gegangen, hatte vielleicht noch eine Autostraßenkarte, seine Flugtickets dabei oder was man auch brauchte, wo es auch hinging. Aber heute ist es ja so mit der ganzen Technik, man überlegt sich ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man überlegt sich ja vorher schon sehr dezidiert, was brauche ich denn eigentlich für Geräte? Welches Zubehör muss ich dabei haben? Habe ich denn alles eingepackt? Und auch natürlich so, gerade wenn es ins Ausland geht, wie steht es denn um Datentarife und so weiter und so fort? Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen heute mal so ein bisschen, ich sag mal, Brainstorming ist das, keine Liste, die den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, weil das ist ja ein unendliches Feld. Fangen wir nochmal an. Es geht los vor der Reise und das iPhone. Was sollte man da denn so im Blick behalten, Leo?
Ja, also es gibt ja relativ viele verschiedene Vorbereitungen, die man machen kann. Also ich meine, eine Basisfrage ist ja immer, und das führt ja unter Umständen auch so zu innerfamiliären Diskussionen, ist Reisetickets zum Beispiel, druckt man die noch aus oder hat man die nur digital? Also das sind ja so Basisfragen, die muss man natürlich für sich selbst und mit seinem Umfeld entscheiden, was da die richtige Strategie ist. Also wer auf Nummer sicher geht, hat es natürlich doppelt und einmal in Papierform und einmal noch in digitaler Variante. Ansonsten ist es, glaube ich, also die Basisfrage ist natürlich erstmal, fährst du nach Europa, dann ist es ja relativ einfach inzwischen. Zumindest in den meisten europäischen Ländern kannst du ja deinen hier in Deutschland abgeschlossenen bezahlten Tarif einfach weiter benutzen, ohne irgendwie groß nachdenken zu müssen. Ja, die Ausnahmen sind die Schweiz, je nach Anbieter, das ist ja auch, also da sollte man tatsächlich mal in die Unterlagen von seinem, wenn man das nicht weiß, von seinem eigenen Netzbetreiber schauen. Also Telekom ist zum Beispiel eigentlich jemand, bei denen die Schweiz mit drin ist, aber bei anderen ist sie eben nicht mit drin. Das ist so ein schneller natürlich ein Knackpunkt, in dem man rennen kann und wo es dann auch schnell teuer wird, weil man zahlt ja dann für alles letztlich ordentlich Aufpreis. Ich glaub,
in der Schweiz wird es generell
in der
teuer.
Schweiz sowieso für alles Aufpreis zahlt, aber da muss man nicht auch noch für seine Mobilfunkverbindungen zusätzlich zahlen. Und Großbritannien ist jetzt inzwischen natürlich auch so ein Wackelkandidat geworden. Also ich glaube, das ist bei den meisten auch noch mit abgedeckt, aber wer da auf Nummer sicher gehen soll, will, sollte da auch noch mal nachschauen. Und Norwegen ist auch ein guter Punkt. Also es gibt doch, also auch im näheren Umkreis erstaunlich Zahl an Ländern, wo man halt zumindest mal nachschauen sollte und sich vorbereiten sollte, was einfach den eigenen Mobilfunktarif angeht. Und ja, das macht es aber, ist halt relativ einfach. Und die größere Schwierigkeit ist natürlich, wenn du dann ins fernere Ausland reist, was man sich dann halt in Hinblick auf seinen Tarif überlegt. Und seit ein paar Jahren ist es ja so, dass man durch die eSIM, die sowieso in jedem iPhone integriert ist, sehr flexibel sich einfach einen Datentarif buchen kann für verschiedene Länder. Also früher war es ja so, dass man sich dann meistens vor Ort eine SIM-Karte gekauft hat und ins iPhone einsetzen kann. Kann man natürlich immer noch so machen. Aber jetzt hat man halt die Möglichkeiten, über so größere Anbieter sich eben vorher schon oder zumindest dann für seine Reise Datenpakete für wirklich fast jede, also ne, irgendwelche Länder wird man sicher finden, die keine Abdeckung haben oder von diesen Großanbietern nicht berücksichtigt werden. Aber so im Großen und Ganzen ist da fast alles an Ländern drin und man findet zumindest überschaubare Datenpakete, die man da buchen kann. Und dann weiß man halt auch vorher, was da an Kosten auf einen zukommt. Sebastian, du hast ja gerade das eigentlich durchgespielt mit Kanada. Was war denn deine Strategie da fürs iPhone und vor allem für die Mobilfunkseite des iPhones?
Also einmal, weil du gerade angesprochen hast, es gibt ja eine eSIM. Ich glaube, bei manchen Ländern, also da wird immer noch empfohlen, vor Ort dann am Flughafen sich eine SIM-Karte zu holen. Ich habe jetzt da die Preise nicht für alle Länder verglichen. Da wäre es dann aber auch gar nicht schlecht, wenn man einfach seine deutsche SIM-Karte als eSIM hat, dann, wenn man die weiter nutzen will. Und dann kann man halt im Urlaubsland dann sich einfach vor Ort noch eine dort kaufen am Flughafenschalter. Ich war meistens sogar ohne SIM vor Ort unterwegs, habe nur dann das WLAN irgendwo genutzt und will da eigentlich im Urlaub auch nicht so ständig online sein. Jetzt in Kanada habe ich aber mir eine SIM besorgt, weil ich auch viel dann von unterwegs noch gebucht habe, also weil nicht alles vorgebucht war oder ich dann eben recherchieren musste oder irgendwelche öffentlichen Nahverkehr oder sowas noch zusammensuchen. Und da bin ich auch über einen großen Anbieter, das war Phonebox, den habe ich gewählt, weil es eben für Kanada da gerade einen guten Tarif gibt. Für andere Länder bietet sich dann aber wieder an, eher zur Konkurrenz zu gehen. Habe da meinen Zeitraum angegeben, also ab wann die Karte, die eSIM gültig sein soll. Und die war dann 4 Wochen gültig mit eben den zahlreichen Gigabyte. Und das lief echt alles problemlos, bis auf, dass ich die eSIM, und zwar da, wie ich schon unterwegs war, als QR-Code aufs iPhone bekommen habe. Und mit der iPhone-Kamera ja diesen QR-Code einlesen muss. Und ich hatte auch kein anderes Gerät, kein iPad oder jetzt kein MacBook oder so dabei. Da hätte ich es einfach da per AirDrop irgendwie hinschicken können und dann den QR-Code ablesen. Das heißt, ich habe dann am Flughafen einfach jemanden, den ich gesehen habe mit iPhone, wo ich mir gedacht habe, der könnte vertrauenswürdig sein, gefragt, ob ich ihm kurz mal per AirDrop den Screenshot von meinem QR-Code schicken darf, um dann mit meiner Kamera den QR-Code einzulesen, um damit dann die eSIM sich gleich installiert. Das war dann auch kein Problem mehr. Aber da war in dieser Mail war kein Link drin oder so, den ich hätte öffnen können. Das war ein bisschen ungünstig gelöst. Ja, aber da.
Ja.
Also wenn man das
manchmal. Nur der Screenshot ist ein guter Stichpunkt, weil manchmal hilft einem der Screenshot schon auf dem eigenen Gerät, allerdings, weil ja unter Umständen auch die Erkennung, diese Live-Text-Erkennung, ja manche Informationen aus dem Screenshot raushält, aber gerade bei den eSIMs hatte ich da auch Probleme. Also dieser eSIM-QR-Code, der ist nicht etwas, was da, also ich kann sein, dass es Anbieter gibt, die das clever machen, wo du dann tatsächlich über den Screenshot praktisch den Link anklicken kannst, aber am besten ist dann, ansonsten ist deine Strategie ist eine sehr gute, dann sich einfach jemanden zu schnappen. Ja. Und
vielleicht
halt so
müsste es auch gehen, ja. Aber es wurde mir nichts angezeigt und dann habe ich mir nicht anders zu helfen gewusst. Ja. Also wenn man sowas dann auch schon einen Tag vorher noch daheim vielleicht einrichten kann, ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, es war sogar Voraussetzung, dass ich in Kanada bin und deswegen konnte ich es nicht daheim machen.
Ja, das gibt's bei, das ist halt auch sehr unterschiedlich bei den eSIM-Anbietern. Manche machen es ja auch wirklich sehr komfortabel. Da buchst du dann den Tarif halt in der jeweiligen App und dann wird die halt aus der App heraus, landet halt die eSIM praktisch auf deinem Gerät. Dann hast du diese
Genau.
QR-Code-Geschichte
Ja.
halt nicht. Aber das sind halt auch, also großen Anbieter, so Airalo ist, glaube ich, ein großer. Wir können ja ein paar Links auch in die Shownotes mit reinpacken. Ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht. Also es gibt so ein paar Klassiker, die sehr viele Länder abdecken. Die andere ist TruePhone, die auch mit Apple schon seit längerem Zeug zusammen machen, was die eSIM angeht. Das sind, glaube ich, so relativ bewährte. Und da kann man auch oft schon nachschauen, wer halt der Netzbetreiber dann in dem Zielland ist und auch welche Stufe von Mobilfunknetz man dann da eigentlich bekommt oder ungefähr, dass man so eine Idee hat, was die Geschwindigkeit angeht. Aber vor Ort sieht es dann auch oft anders aus. Also ich habe da auch schon Leute, Erfahrungsberichte, wo du dann solltest eigentlich dann eine Datenverbindung haben, aber es funktioniert dann doch nicht richtig und
Aber wir
man
sind ja
weiß dann
von
auch nicht
Deutschland
genau,
her
wo es
jetzt nicht
liegt.
so verwöhnt, insofern.
Ja,
Es
je
gibt
nachdem, wo man ist, ne?
auf Heise Plus gibt es auch eine große Tabelle, wo dann auch ein paar Tarife, natürlich nicht mit allen Ländern, weil es wirklich von Land zu Land unterschiedlich ist, aber wo so ein paar große Anbieter aufgeschlüsselt werden.
Es fiel schon das Stichwort WLAN. WLAN ist ja auch mal eine schöne Möglichkeit, verbunden zu bleiben im Ausland. Und dann hat man diese ganze Problematik nicht mit, ja, welchen Netzbetreiber man nimmt. Aber WLAN ist ja auch, wenn man in fremden WLANs unterwegs ist, durchaus eine Gefahrenquelle. Dagegen ist ein Kraut gewachsen oder sogar mehrere Kräuter. Welche sind denn das genau, Leo?
Ja, ich meine, der Klassiker ist halt, sich einen VPN-Anbieter zu schnappen, den man halt vielleicht dann auch nur für die Urlaubszeit über benutzt. Oder ich meine, VPN kann ja hat ja viele verschiedene Elemente, die es als Dienst interessant machen. Also zum einen kann man halt seine Verbindung verschlüsseln, was gerade interessant ist, wenn man sich halt in irgendeinem offenen WLAN, in einem Café, im Urlaubsort be bewegt oder sowas. Ich meine, im Idealfall, inzwischen sind sehr viele Verschlüsselungen, die das iPhone aufbaut, sind eigentlich, sollten sowieso verschlüsselt sein zum jeweiligen Server des Anbieters. Insofern, das war früher, war das deutlich problematischer, dieses offene WLAN. Inzwischen würde ich das als nicht mehr so problematisch einstufen. Aber wenn man da natürlich noch ein bisschen mehr Abschottung haben möchte, ist das sicher interessant. Und ein anderer Punkt, Sebastian, den du auch im Vorgespräch schon angedeutet hast, ist, dass man halt auch über das VPN unter Umständen halt auch auf Sachen zugreifen kann, die man in dem jeweiligen Land, in dem man ist, möglicherweise halt nicht abrufen kann. Sei es halt irgendwie eine bestimmte Webseite oder halt auch ein Dienst. Manchmal für Streamingdienste ist VPN ja auch immer beliebt, aber da muss man natürlich auch schauen, ob das im Urlaub dann irgendwie so besonders gut funktioniert. Ich bin zum Beispiel auch jemand, das auch apropos Vorbereitung, der sich zum Beispiel vor dem Urlaub Zeug aus seinen Streamingdiensten herunterlädt, die er dann im Urlaub schauen kann und die einfach lokal dann auf dem Gerät liegen. Obwohl das inzwischen auch schwieriger geworden ist, weil die auch die Dienste ja immer wieder gerne dann Kontakt aufnehmen wollen. So, wie lange hast du jetzt eigentlich noch Berechtigung? Und das ist dann großer Desaster, wenn man dann für die Kinder irgendwie eine große Auswahl an Sachen zum Schauen runterlädt und die funktionieren dann einfach nicht mehr, nachdem die irgendwie einmal angeklickt wurden oder angetippt wurden.
Das ist aber ein goldener Tipp tatsächlich für Familienreisen, besonders wenn man übers Land fährt mit dem Auto und so, dass man, selbst wenn man Konnektivität hat, aber also theoretisch Konnektivität hat, aber wenn man ins Funkloch kommt, dann sind Netflix und Co. oder Apple TV Plus da manchmal auch nicht erreichbar. Insofern tut man gut daran, wenn es diese Download-Funktion gibt, da ein bisschen vorzusorgen.
Ja, und das zu erklären, ist je nach Alter der Kinder relativ schwierig zu vermitteln.
Vor allem, wenn du am Steuer sitzt und nebenbei fahren musst.
Ja, das ist richtig. Also genau, das ist auch so eine Vorbereitungssache. Und also Downloads sind sowieso so ein Vorbereitungsthema, weil ein anderes großes Vorbereitungsthema, was ich zumindest immer versuche, auch im Vorab zu machen, sind Kartendownloads. Also da sind wir wieder bei der klassischen, natürlich jetzt weniger vielleicht bei der Straßennavigation, obwohl da kann es auch sein, dass man ein Navi natürlich benutzt und dann für jedes Land, in das man fährt, unter Umständen ja auch nochmal nicht Daten, sondern halt eben ein Kartenpaket runterladen muss. Aber auch für Wanderkarten, das ist ja dasselbe Spiel. Es gibt ja inzwischen so viele verschiedene Apps, die halt diese OpenStreetMap-Kartenmaterial, die auch zum Download dann anbieten, in verschiedensten Aufbereitungen und Formen. Mein persönlicher Favorit ist da immer noch Maps 3D. Die halt eine dreidimensionale Ansicht. Also gerade wenn man in Bergen unterwegs ist, ist das halt sehr hilfreich. Und du hast halt das OpenStreetMap-Kartenmaterial, was in diese 3D-Form gebracht wird und kriegst damit einen ganz guten Eindruck, wie deine Route da aussieht. Und wenn du das natürlich alles lokal hast, ist auch das sinnvoll, das natürlich zu Hause in einem guten WLAN zu machen, wo du weißt, okay, die Karten kann ich jetzt schnell und zuverlässig herunterladen und nicht erst am Zielort dann damit anzufangen und zu hantieren oder schon in das Problem reinzurennen, dass du halt die Karte aufrufst und nichts siehst oder es halt die Verbindung schlecht ist. Also da sind wir ja bei Apple Maps dann ab iOS 17 erst als neue Möglichkeit. Das ist ja im Moment leider, fehlt ja in Apple Maps im Moment noch, aber das wird dann hoffentlich bald folgen.
Wir sind noch beim Thema Konnektivität. Man kann ja eben auch, wenn man jetzt, man beispielsweise, viele haben ja ein iPad, was ja kein Mobilfunkmodul hat, oder ja, es hat eines, aber man hat keine eSIM dafür, weil man die zusätzliche Gebühr pro Monat sparen möchte. Dann kann man ja aber ja sein iPhone als Hotspot einsetzen. Gibt es da was zu berücksichtigen, wenn man das macht?
Ja, schon. Also es ist halt ich glaube, der Knackpunkt an der iPhone-Hotspot-Geschichte, die ja inzwischen sehr bequem ist. Also am bequemsten ist die, wenn man die Familienfreigabe eingerichtet hat und auch für seine eigenen Geräte, weil die kennen dann den Hotspot so oder so, egal ob man den im iPhone spezifisch nochmal aktiviert hat. Man kann dann auch sagen, zum Beispiel die iPhones in der Familie können sich automatisch mit dem Hotspot verbinden und auch wieder verbinden. Also es ist inzwischen relativ komfortabel geworden. Man muss aber zugleich immer noch, oder zumindest bin ich immer wieder da reingerannt, dass sich die Verbindungen trotzdem an einem gewissen Punkt beenden, weil halt iOS denkt so, jetzt sparen wir mal Strom und so weiter. Also man muss sich doch immer mal wieder, und je nachdem, wo der Hotspot dann halt ist, also super komfortabel ist es nicht, wenn man das so richtig für mehrere Personen als Dauerhotspot benutzen will. Es ist eine Notlösung unterm Strich oder für ein eigenes Gerät, wenn man halt an einem festen Ort sitzt. Und da muss man natürlich, rennt man immer relativ schnell in die Datenproblematik natürlich rein, gerade wenn man andere Geräte anbindet. Es ist so, dass andere iOS und inzwischen glaube ich auch macOS-Geräte, wenn die sich mit dem iPhone verbinden in den Hotspot, dass die automatisch ihren Datensparmodus anschalten. Und das ist was man auf jeden Fall kontrollieren sollte, was man auch für sein eigenes iPhone, wenn man in Urlaub fährt, eigentlich anschalten sollte. Dieser Datensparmodus verhindert praktisch, dass viele von diesen größeren Download-Geschichten passieren, die sonst iOS automatisch durchführt. Und der Klassiker ist halt iCloud-Fotos zum Beispiel abzugleichen. Und gerade im Urlaub, wo man tendenziell zumindest die Zahl der Fotos massiv zunimmt, ist es halt extrem ungünstig, wenn man dann anfängt, seine Fotos über seine eigene Internetverbindung zwischen seinen Geräten dauerhaft hin und her zu synchronisieren. Das ist also ein großer Datenverbrauch, den man sich normalerweise sparen kann. Und am Mac sind natürlich noch viel mehr Hintergrundprozesse und alles Mögliche, was anfangen kann, Daten zu verbrauchen. Also am Mac benutze ich eigentlich und empfehle immer diese kleine App Trip Mode. Kommt die aus der Schweiz? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, die ist so ein Klassiker jetzt schon seit ein paar Jahren, die letztlich sich in den Netzwerkverkehr einklingt und erstmal allen Netzwerkverkehr nach draußen blockiert und du hast dann die Möglichkeit, schrittweise freizugeben, ich möchte diese App und diese App und die sollen halt funken dürfen und die anderen dürfen es halt nicht. Und du siehst dann eben auch, wie hoch der verbraucht, wie viel Daten da jeweils anfallen. Und damit hat man einen ganz guten Überblick, weil sonst gerät das halt schnell außer Kontrolle. Und wenn man halt ein begrenztes Datenkontingent im Urlaub hat, wird es dann schnell schwierig. Also das Trip-Mode würde ich auf jeden Fall, verlinken wir auch mit, würde ich da auf jeden Fall empfehlen für den Mac.
Ist auch ein super Tool, also jetzt auch, wenn man nicht auf Reisen ist, aber dass man so Transparenz darüber gewinnt, was da eigentlich so alles läuft im Hintergrund, wie viel da übertragen wird. Also ich finde das auch so ganz nützlich und dass man da auch, ja, jeder kennt das ja so, man hat eine Videokonferenz und plötzlich fängt irgend so ein iCloud-Download da irgendwie an im Hintergrund oder irgendein anderes Tool macht erstmal so ein paar Gigabyte über die Leitung, dann kann man damit auch relativ effektiv so einen Hebel dann setzen und weiß überhaupt erstmal, wo es herkommt.
So ein paar Basisinformationen zeigt ja auch iOS in den Einstellungen an. Das kann man ja zurücksetzen dann unter Mobilfunk und dann sieht man auch ab dem Zeitpunkt, zu dem man zurückgesetzt hat, wie viel Daten welche App benutzt. Und das ist vielleicht dann auch ganz sinnvoll, wenn man eben dann für einen Monat eine andere SIM-Karte dann mal nutzt, um zu sehen, okay, wie schnell gelange ich an die Grenze? Muss ich mich einschränken? Muss ich vielleicht für manche Apps die Mobilfunknutzung ausschalten, damit ich noch zurechtkomme mit meinem gebuchten Datenvolumen?
Apropos, das ist ein gutes Stichwort, Abschalten von Mobilfunkleitung. Hat das denn auch, also das klingt erstmal naheliegend und hat ja auch einen sofortigen Nutzen. Hat das denn auch Risiken, die damit einhergehen, wenn man die Mobilfunkleitung abknipst?
Also ich habe mir gedacht, ich brauche ja jetzt im Urlaub mit der Zeitverschiebung und so, wozu brauche ich denn noch meine normale deutsche Nummer? Ich schalte die einfach auf dem iPhone aus. War dann aber auch etwas überrascht, dass iMessage dadurch deaktiviert war. Also man ist es ja auch gewohnt, dass es auf Geräten wie jetzt MacBook oder iPad, die ja sowieso keine Mobilfunknutzung, keine Mobilfunkkarte haben, dass es da auch weiterläuft. Anscheinend war da seit meinem iPhone-Wechsel dann nur die Telefonnummer hinterlegt und jetzt nicht auch eine Mail-Adresse. Ich habe es auch nicht ausprobiert, jetzt noch im Nachgang, ob es mit einer Mail-Adresse hinterlegt funktionieren würde. Aber ich hätte dann erstmal iMessage neu aktivieren müssen, wenn ich es hätte nutzen wollen. Dann entweder über die andere Nummer, die dann meine Kontakte erstmal wieder nicht gekannt hätten, oder über eben eine von meinen Mail-Adressen oder halt die Apple-ID, die da noch hinterlegt ist auf anderen Geräten. Also sollte
Ich
man
glaube,
die
das,
Mess,
ja.
ja.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt, wenn man über iMessage und auch über FaceTime, das gilt für iMessage und FaceTime, also über diese beiden Dienste weiter erreichbar sein will, sollte man auf jeden Fall prüfen im iPhone vorher, ob die nicht nur mit der eigenen Mobilfunknummer verknüpft sind, sondern ob man eben auch die eigene Apple-ID und damit halt E-Mail-Adressen da als zumindest mal empfangbar hinterlegt hat. Es ist ja doch so, dass viele Leute so ganz klassisch, gerade wenn man schon lange ein iPhone hat, dann benutzt man ja immer noch seine Mobilfunknummer als Absenderadresse, so wie man halt früher das mit SMS-Nachrichten gemacht hat und wo halt sowieso viele Dinge an die Mobilfunknummer geknüpft waren. Und andere Messenger wie WhatsApp machen das ja auch als Basisprinzip, das immer an die Mobilfunknummer zu knüpfen. Und das zu überprüfen in den Einstellungen, dass man eben auch über seine Apple-ID, also über E-Mail-Adressen erreichbar ist mit den beiden Diensten und dann halt schauen, gerade wenn man, und das war vielleicht auch bei dir, Sebastian, der Fall, gerade wenn man seine SIM-Karte rausnimmt, da spielt iMessage wahrscheinlich gern nochmal besonders verrückt oder versucht sich dann besonders schnell umzustellen. Also also iOS hatte da lang sowieso große Probleme mit, weil das ist ja in iMessage ist ja so eine komische Vermischung von Sachen, dass da halt eben die SMS drin hängt und eben iMessage noch oben drauf geschraubt ist und das ist so ein bisschen vorsichtig, so ein schwieriges Feld und auch, dass halt dann Gespräche halt aufgeteilt werden, weil halt iMessage eine bestimmte Nummer nicht mehr kennt. Und dann kann es halt sein, dass zum Beispiel also ein Gespräch halt plötzlich mit derselben Person halt ein neuer Chat wird. Das sind so Sachen, über die Apple immer noch nicht ganz hinweggekommen ist und wir dann als Nutzer halt reinrennen können in diesen Urlaubsszenarien. Und das ist tatsächlich, also gerade wenn man auch zum Beispiel eben, wo wir wieder auf die Schweiz zurückkommen, wenn man dann halt seine deutsche Mobilfunknummer abschalten will, um halt nicht angerufen zu werden, um kein Geld dafür zu bezahlen, wenn man angerufen wird, dann hat man halt unter Umständen auch das Problem, dass man halt eventuell dann eben auch iMessage verliert. Und da sollte man halt auf jeden Fall schauen, dass man da, dass iMessage halt weiterhin aktiv ist und dass man diese anderen, die Apple-ID auch dafür eingetragen hat.
Ja, und man darf auch nicht damit rechnen, dass wenn man schon mal eine andere Mail hinterlegt hat noch, dass es dann für immer so ist. Denn ich hatte auf jeden Fall auch auf anderen Geräten und auch auf dem iPhone Mailadressen hinterlegt. Also ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt des Ausschaltens der Mobilfunkverbindung war oder schon beim letzten Gerätewechsel. Also gerade wir als Redakteure, wir jonglieren ja da ein bisschen mehr mit den Geräten rum als vielleicht der Normalkäufer. Irgendwann ist es halt mal zumindest von diesem iPhone runtergeflogen. Ich bin da auch mal gespannt, wie es dann mit dem nächsten iOS ist, mit dem Anrufbeantworter. Das kann natürlich da auch gefährlich sein, dass ich dann die Kosten tragen muss, wenn mich da in der Nacht jemand anruft, irgendwo in einem anderen Land und mir dann 2 Minuten da drauf quatscht, dass ich dann plötzlich höhere Kosten trage. Also insofern finde ich das Deaktivieren einer Mobilfunk, einer SIM-Karte trotzdem nicht die schlechteste Möglichkeit, nicht in ungewollte Kosten zu rutschen.
Ja, also für Reisen, für Fernreisen muss man das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und eben diese drei EU-Länder, wo es halt und je nach eigenem Anbieter halt man auch in das Problem rennt. Es ist halt leider sehr spezifisch immer, weil so kleine Details dann sind, die sich halt sehr stark unterscheiden. Weil wenn du jetzt nach Frankreich fährst, ist das natürlich völlig egal, ob dich jemand anruft oder nicht. Aber halt ja. An anderen Ländern dann nicht.
Bei anderen Messengern übrigens, also es ist ja zum Beispiel WhatsApp oder Signal, sind ja auch mit der Mobilfunknummer verknüpft. Die fragen dann eventuell, zumindest bei WhatsApp war es der Fall, ob man die Nummer ändern möchte, weil sie eben erkennen, dass ich jetzt eine andere Mobilfunknummer habe, die aus dem Urlaubsland. Und bei sowas kann man getrost Nein sagen, also wenn man weiterhin die deutsche hinterlegt haben möchte, auch wenn sie nicht aktiv ist. Also das hat problemlos funktioniert, denn WhatsApp nutzt ja einfach die Datenverbindung, die vorhanden ist. Und wenn ich die Nummer dann daheim ja wieder nutze nach den 2, 3 Wochen, 4 Wochen Urlaub, dann ist alles wieder beim Alten oder bleibt alles beim Alten im Urlaub, genauso wie davor, wie danach.
Der ein oder andere kennt ja noch Blair Witch Project, ein Kinofilm. Ich musste da jetzt dran denken, als ich mal Leos Testvideo von Notruf SOS im Wald gesehen habe. Das führt uns zu einem Feature oder das führt uns zu einem ganzen Set von Features, die wir in den letzten Jahren jetzt bekommen haben, die auch auf Reisen nützlich sind, also rund um die Apple Watch. Notruf SOS ist ein Feature, was auf dem iPhone und auf der Apple Watch ja auf neueren Geräten vorhanden ist, dass man eben per Satellit, wenn man keine Versorgung hat, sich da Hilfe holen kann. Aber es gibt ja, denken wir nicht gleich mal schlecht, wir wollen ja eigentlich positiv denken über Urlaub, aber trotzdem der Weg zurück ist ja so ein Punkt. Was bietet uns denn da die Apple Watch oder neuere Apple Watches?
Ja, seit WatchOS 9. Also mit WatchOS 9 hat der Apple die Kompass-App auf der Apple Watch komplett überarbeitet, so ungefähr, also so ab, die meisten Funktionen bekommt man ungefähr erst ab Series 6, also bei der 5 ist die neue Kompass-App auch mit drauf, da fehlen aber einzelne Elemente, also die eine zentrale Funktion ist halt, die Apple nennt sie Backtrack. Bei anderen Herstellern heißt die, glaube ich, Trackback. Sehr verwirrend, aber selbe Funktionalität. Die Idee ist halt einfach, dass das Gerät halt natürlich ein bisschen deinen Weg verfolgt und dir so eine Art Schnitzeljagdartige Punkte zurück aufzeichnet, sodass du dich zu deinem Ausgangsort, sei es jetzt irgendwie der Parkplatz, auch vom der Wanderparkplatz oder wo auch immer man gestartet ist, den Ausgangsort halt wiederfindet. Und der Trick ist eigentlich, dass du diese Backtrack-Funktion kannst du halt selbst starten, aber da musst du natürlich dran denken. Und der Kompass auf der Apple Watch ist idealerweise, man kann sich wahrscheinlich nicht zu 100% drauf verlassen, aber hoffentlich zu 90% zumindest, ist idealerweise in der Lage, halt automatisch zu erkennen, wenn du dich außerorts, und zwar also sehr weit außerorts bewegst, wenn eben keine WLAN, keine Funksachen mehr um dich herum sind, dann sollte diese Backtrack-Funktion von selbst anspringen und sich notieren, wo du langläufst. Und die merkt sich solche Elemente wie, wo wird das Auto geparkt, zumindest wenn du jetzt irgendwie mit CarPlay das Auto verbindest, das sind ja sowieso Sachen, die irgendwie in dem Betriebssystem sind und gespeichert werden. Das kennen ja die meisten Nutzer auch, dass halt in Apple Maps dann halt einfach der eigene Autoparkplatz auftaucht. Und das nutzt eben die Kompass-App auch und man hat tatsächlich dann die Chance und eine relativ gute Chance halt an der Hand dieser Punkte den eigenen Weg, den man genommen hat, zumindest grob zu verfolgen. Man darf sich da keine großartige Kartenansicht und keine geführte Navigation vorstellen, aber man hat halt Wegpunkte, die man letztlich schrittweise, stückweise zurückverfolgen kann und zumindest zu seinem Parkplatz normalerweise damit eigentlich wieder zurückkommen sollte. Und mit iOS 17 zusätzliche Elemente, die sie da jetzt noch mit drin haben und die auch eine clevere Idee sind, wenn du wirklich ganz weit draußen bist, ist zu verzeichnen, wann halt die Mobilfunkverbindung abbricht und dir den Ort halt zu markieren, an den du zurück musst, um wieder eine Mobilfunkverbindung zu haben. Also auch da sind wir jetzt eigentlich eine Notfallfunktion letztlich, ne? Und unabhängig jetzt von der Satellitenverbindung, die du halt dann mit dem iPhone 14 dazu bekommst, zu dieser Satellitenoption, die natürlich dann eben für diese Situationen halt der eigentliche Clou ist. Aber ja, wird man in Deutschland, findet man diese Funklöcher natürlich auch noch, aber man muss schon normalerweise schon relativ weit draußen sein oder halt irgendwie in Bergen, in Alpen irgendwo.
Also die Trackpack-Funktion gibt zumindest ein gutes Gefühl, fand ich. Ich habe es lieber immer manuell angeschaltet beim Wandern. War da auch in Gebieten, wo ich also 3 Tage lang keinen Mobilfunk hatte, also nicht nur keine Datenverbindung, sondern überhaupt kein Mobilfunk. Da ist auch gut, wie du schon sagtest, Karten vorher runterzuladen, weil man sonst keine Chance mehr hat. Genau, und ich weiß auch nicht, ob ich dann wüsste, wie ich mit dieser Trackback-Funktion zurückfinden würde, aber es gibt zumindest ein gutes Gefühl, wenn sie läuft.
Ja, bei mehrtägigen Sachen, da wird es wahrscheinlich irgendwann, hätte ich auch Zweifel, ob ich da wirklich wieder an den exakten Ort zurückkomme. Da wird es natürlich dann schnell auch komplexer. Und ich glaube, das sind dann auch die Touren, an denen es gut ist, wenn man irgendeine Form von Satelliten, also ich meine, nicht umsonst kommen die ganzen Geschichten von Leuten, die gerettet werden mit Satelliten, kommen alle aus Kanada. Ja, also ich meine, du musst dann schon an einem Ort sein, an dem natürlich eine gewisse Einsamkeit vorausgesetzt und halt große Fläche, große weite Bereiche sind.
Aber es ist ja auf jeden Fall gut, sich nochmal dieser Funktion zu vergegenwärtigen. Denn es ist ja, man ist ja immer schnell dabei, man nimmt das irgendwann zur Kenntnis und dann, wenn man Jahre später vielleicht mal in die Situation kommt, dass man so einen Urlaub macht, wo das wirklich von Nutzen ist, dann denkt man vielleicht im ersten Moment gar nicht dran. Und dafür haben wir jetzt sensibilisiert. Also viele werden jetzt sicher aus ihrem Urlaub hoffentlich zurückkommen nach dieser Information.
Ja, es ist ja auch eine spezifische Form von Urlaub, in die, ich meine, jetzt irgendwie am Strandurlaub in Italien bist, dann rennst du in das Problem wahrscheinlich weniger rein. Aber es ist halt schön, wenn man plötzlich, es kann einem ja einfach mal irgendwo passieren, auch auf irgendeiner ganz harmlosen Familienausflug, dass man plötzlich merkt, okay, ich habe jetzt kein Netz mehr oder irgendwas funktioniert halt nicht oder Mobilfunknetz kann ja auch mal gestört sein. Es kann ja allerhand Möglichkeiten. Und es ist dann halt einfach, ist dann unter Umständen halt schon extrem angenehm, da so eine kleine Stütze zu haben, die einem hilft.
Einige Damen und Herren, die in Mallorca Urlaub sind vielleicht auch ganz froh, wenn sie den Weg zurückverfolgen können, über den sie zu Punkten gelangt
Vielleicht,
sind.
vielleicht.
Bis hin zur Identifikation, wer man eigentlich ist. Ja, machen wir weiter. Das nächste Thema, was wir auf der Liste haben, sind Apps für die Reise. Ja, was empfiehlt sich denn da? Was für Apps sollte man denn mitnehmen?
Sebastian, du kannst gerne gleich loslegen. Ich hatte, genau, also Maps 3D ist bei mir halt der Klassiker, den habe ich schon genannt.
Und Trip Mode, ne?
Und Trip Mode für einen Mac spezifisch. Maps 3D ist vor allem fürs iPhone und fürs iPad müsste es eigentlich auch laufen, ja. Und wer Karten auch auf der Apple Watch haben möchte, da ist wahrscheinlich mit Work Outdoors ist da der Klassiker, um halt auch OpenStreetMap-Karten auf die Apple Watch zu bekommen. Da kann man sich auch Kartenausschnitte herunterladen und tatsächlich dann mit seiner Uhr relativ gut navigieren. Also auch da ist keine geführte Navigation, aber man hat halt die Kartenansicht und kann sehen, kann sehr gut erkennen, wo man sich hinbewegt und was man, ja, wie es weitergeht. Also das ist für mich auch eigentlich eins, worauf ich ungern verzichten würde. Aber ich meine, meistens hat man wahrscheinlich da das iPhone auch dabei. Ist natürlich angenehmer, weil man eine größere Karte hat. Und fürs iPad gibt es noch einen Klassiker. Ich weiß gar nicht, wie gut der noch weiterentwickelt wird. Der hat aber eine sehr schöne Ansicht und man kann den auch, man kann sich das auch, man kann ganz nett Routen planen, zum Beispiel auch mit dem Apple Pencil oder einfach mit dem Finger, indem man die Route letztlich zeichnet. Die App heißt Map Out und die hat auch so ein paar Zusatzinformationen zu Trails noch. Das ist jetzt immer wieder sehr spezifisch im Trail- und Wander- und Outdoor-Bereich, aber die hat halt so einen Schwierigkeitsgrad und so weiter, solche Sachen noch zusätzlich verzeichnet. Das kann ja auch nützlich sein, weil das findet man auch nicht in jedem OpenStreetMap-Kartenmaterial, je nachdem, wie es aufbereitet ist.
Also zum Wandern verwende ich genauso wie hier fürs Fahrradfahren sehr gerne Komoot. Hat nur den Nachteil, dass man da das offline speichern, also da muss man die Tour planen und dann kann man sie offline speichern. Ich kann jetzt nicht ein ganzes Gebiet im Vorfeld offline speichern und dann mir in der Früh überlegen, okay, die Tour gehe ich und habe aber schon keine Internetverbindung mehr. Das ist da ein bisschen schade. Man kann zumindest für die Gesamtchronik dann die Tour aufnehmen, die man geht, also auch wenn keine Datenverbindung da ist und der zeichnet es dann erstmal nicht in die Karte rein, sondern halt auf ein Karo-Muster. Und es wird aber dann, wenn die Datenverbindung wieder da ist, wird das gematcht. Ansonsten, ja, Google Maps ist natürlich ein Klassiker, bei dem man halt gut Karten offline speichern kann und dann fürs Spazierengehen oder Wandern oder eben die Fahrradfahrt dann auch gut nutzen kann. Auch wenn die Navigation teilweise doch noch Mobilfunkverbindung braucht. Ja, Apple-Karten fehlt das eben immer noch seit so vielen Jahren. Ich war aber überrascht, dass in manch Stadt sowohl Google als auch Apple für die öffentlichen Verkehrsmittel sehr gute Verbindungen mir angezeigt haben. Also, dass ich da über die lokalen Webseiten da nicht so gut zum Ziel gekommen bin. Mit den Preisen sah es dann anders aus, aber dass man eben sagen kann, man muss dann in den Zug steigen und dann in den Bus umsteigen oder so und dann die Fähre sogar noch. Also war da jetzt zum Beispiel für Vancouver alles drin, also sehr komfortabel. Ansonsten verwende ich immer noch eine zweite Wetter-App mit einem anderen Wetterdienst. Da habe ich ein paar, meistens nutze ich, glaube ich, Regenradar von Wetter Online ist das. Da hat man auch eine Vorhersage, die dann den 14-Tage-Trend noch mitgibt. Da kann man natürlich nicht allzu viel drauf geben, aber manchmal zeigt das einfach schon mal einen Temperatureinbruch eine Woche vorher an. Das ist dann ganz praktisch. Ansonsten ja auch immer ein bisschen gucken, was lokal vor Ort zum Beispiel die Verkehrsbetriebe oder so anbieten, gerade wenn man irgendwelche speziellen Tickets buchen möchte. Das geht halt an manchen Orten außerhalb, gibt es dann vielleicht die Automaten nicht so gut oder so. Also wenn man irgendwo länger als jetzt 1-2 Tage bleibt, lohnt sich das dann schon immer da zu gucken, was es gibt für Autofahrer. Da bin ich jetzt nicht so firm. Vielleicht wisst ihr da mehr.
Da steige ich mal als begnadeter Autofahrer. Ja, also Google Maps hast du schon genannt. Das ist bei mir immer noch Mittel der Wahl, so als Alternative zu Apple Karten, weil manchmal wirklich diese Stauerkennung besser ist, weil es akkurater ist, wenn es darum geht. Wobei Google Maps auch äußerst kreativ ist, was die Umfahrungsstrecken angeht. Also da habe ich auch wirklich schon Feldwege kennengelernt, die ich nie im Leben sonst befahren hätte. So ein kleiner Geheimtipp in dem Zusammenhang ist eine App namens NuNav, N-U-N-A-V. Und da tritt man einem Schwarm bei, das ist so Crowdsourcing gesteuert. Und die liefert eigentlich, finde ich, das akkurateste Bild von der Verkehrslage und vor allem von der Frage, mit welcher Ankunftszeit man rechnen muss. Also die ist wirklich super. Das einzig Nervige an der ist, dass die Anweisungen, wie man fahren soll, ziemlich penetrant sind. Also wenn zum Beispiel eine Autobahnabfahrt kommt, dann fängt die irgendwie 2 Kilometer vorher an, einem jeweils das ganze Autobahnschild mit allen Städten, die da draufstehen, vorzulesen. Und das wirklich so im Abstand von 300 Metern wiederholt sie das. Und ja, irgendwann kann die Familie im Auto das dann auch auswendig aufsagen, was jetzt auf dem nächsten Schild steht. Das ist noch ein bisschen optimierungsfähig, aber ansonsten ist das eigentlich eine ganz gute App. Was ich kennengelernt habe jetzt oder schätzen gelernt habe bei meiner letzten Flugreise war Flighty. Also Flighty kostet schon, finde ich, ziemlich viel, aber hat eben den großen Vorteil, dass wenn man sich für solche Fragen interessiert, wie wo steckt denn eigentlich der Flieger, den man jetzt gleich nimmt, die sind ja in der Regel auf der Durchreise. Und wenn der schon irgendwo anders feststeckt, dann kann man das vorab recht akkurat erkennen. Man sieht auch sehr viel über die Historie eines Flugzeugs beziehungsweise seiner letzten Reisen. Und das sind so Informationen, die einem manchmal weiterhelfen, gerade wenn es um Verspätung geht, so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie realistisch ist es denn, dass ich tatsächlich innerhalb der nächsten Stunde losfliege. Bis hin zu, und das finde ich ziemlich raffiniert. Es gibt bei einigen Fluggesellschaften, wie zum Beispiel United, die kostenlose Möglichkeit, Messenger zu nutzen an Bord und da auch Push-Nachrichten zu bekommen. Mhm. Da hat sich Flighty mit unsichtbaren Push-Nachrichten sozusagen draufgelegt auf diese Trägerwelle und übersendet damit Updates an seine App, sodass man auch während des Fluges, selbst wenn man kein freies WLAN hat, dann überprüfen kann, wo steckt man denn gerade und auch noch Informationen in die App bekommt. Das fand ich ziemlich raffiniert.
Ja, clever. Ja, Flug-Apps habe ich nicht beizutragen. beim Fahren ist ja immer noch einer der anderen von Google auch eingekauften Klassiker, wenn man auf diese Crowdsourcing-Geschichte gehen möchte, ist halt Waze. Das ist ja immer noch ein etabliertes Element, wo einfach immer noch ein Berg an Nutzern halt unterwegs sind. Und ich meine, also Datenschutz ist da halt natürlich nicht so groß geschrieben. Also man muss da damit rechnen, ich meine, wenn man halt irgendwo rumfährt, diese Fahrt bleibt nicht für einen allein vorbehalten. Aber davon profitiert man halt von sehr vielen Detailinformationen vor Ort. Und ich meine, ich habe es jetzt noch nicht, weiß nicht, ob das in anderen Ländern sehr stark variiert, aber also in Deutschland ist die immer noch stark genutzt und ich glaube auch in vielen anderen europäischen Ländern wird man sehr viele lokale und zwar sehr aktuelle lokale Informationen finden, also auch zu kleinen Sperrungen und Straßensperrungen und solchen Sachen. Also das ist schon, kann schon hilfreich sein.
Zu Flug-Apps noch, es gibt bei manchen Fluglinien, die bieten Entertainment Programm über eine App an. Wenn die vielleicht bei Mittelstreckenfliegern keine Bildschirme am Vordersitz haben, ist das ganz sinnvoll. Man kann dann vielleicht auch über eine Webseite gehen. Also man ist dann mit dem Flugzeug-WLAN, ähnlich wie im Zug, im ICE auch verbunden und kann da dann Filme abrufen oder Hörspiele. Und das funktioniert dann manchmal über die App doch besser. Also da lohnt sich auch die App von der Fluggesellschaft herunterzuladen. Ansonsten im Außer-Euro-Bereich vielleicht noch eine Währungs-App, die dann auch den Wechselkurs ja hinterlegt hat oder aktualisiert, dann kann man da ziemlich schnell umrechnen. Google-Übersetzer oder etwas Ähnliches gibt es ja mittlerweile auch in der iOS-Kamera hinterlegt. Eine App, bei der man dann mit der Kamera auf ein Schild hält, was natürlich besonders in Ländern, die nicht unsere Schriftzeichen benutzen, ob jetzt irgendwo in Asien, man einfach drauf halten kann und dann den übersetzten Text eingeblendet bekommt auf eben diesem Schild. Der Nachteil ist, dass man da, soweit ich weiß, normalerweise eigentlich immer eine Mobilfunkverbindung braucht. Also ich wüsste jetzt nicht, dass man da auch, bei normalen Übersetzungs-App kann man dann ja auch ein Wörterbuch herunterladen, aber dass diese Kamerafunktion auch offline funktioniert, da ist mir jetzt aktuell nichts bekannt. Aber die sind eben sehr nützlich, wenn man die Buchstaben nicht mal lesen kann.
Ja, wobei ich festgestellt habe, das Schild darf nicht zu dicht bedruckt sein, dann wird es manchmal schwierig mit der Anzeige.
Ja, und die Übersetzung ist natürlich auch oft schwierig, weil die aus dem Kontext, gerade bei Schildern, ist das doch erstaunlich knifflig, diese Übersetzungsgeschichten. Also da sollte man auch vorsichtig und sehr starke Interpretationen noch dazulegen. Also je nachdem, welche Art von Schild man da sich übersetzen lässt.
Aber schon mal ein großer Fortschritt, dass man überhaupt so eine Ahnung davon bekommt, was denn einem dieses Schild sagt. So Vorsicht Haie oder ob es dann nur bedeutet, dass man hier ein Parkticket ziehen muss fürs Auto.
Ja, manches ist, also Schilder sind ja eine große Herausforderung, die zu vermitteln, die Informationen zu transportieren, auch in irgendwie ikonografischen Formen gibt es ja erste Schilder, aber da muss man natürlich auch, da wäre manchmal auch eine Übersetzungs-App, dafür wäre manchmal auch hilfreich. Jetzt fängt der iOS 17 fängt er jetzt auch an, Icons und Symbole zu erkennen und dir irgendwie zu helfen mit deinem Waschzettel in der Kleidung und solchen Symbolgeschichten. Das wäre natürlich schön, wenn wir an einem Punkt kommen, dass eben nicht nur die klassischen Schriftzeichen übersetzt werden, sondern auch solche Warnzeichen oder sowas, die ja auch natürlich in, ja, Verkehrszeichen ist auch ein guter Punkt, die ja von, also jetzt man in Europa ist man natürlich immer noch ganz klar, aber sobald man sich außerhalb von Europa bewegt, wird es ja irgendwann auch komplizierter. Ne?
Manche, die hier wohnen, verstehen selbst diese Verkehrszeichen.
Ja, manche, ich habe in Frankreich auch manche Probleme schon, das ist wohl wahr.
Also es könnte helfen in jeder Hinsicht. Ja. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit und das ist nämlich die Tasche zu packen. Das ist ja immer dann die Frage, was kommt denn da rein? Mhm. Und ja, Sebastian, du hast ja nun gerade eine Rucksackreise ja auch hinter dich gebracht. Wie minimalistisch kann man denn da packen oder was sollte man da berücksichtigen?
Man kann sehr minimalistisch packen. Also mein Aufgabegepäck war 12,5 Kilo, glaube ich. Und es war auch Zelt und Isomatte und Kocher und so alles drin. Gut, wow. Das Handgepäck auch nochmal knapp 5 Kilo, aber es war auch noch eine Spiegelreflex mit zweitem Objektiv drin. Also für die Spiegelreflex braucht man dann natürlich auch noch ein Ladegerät oder für die Systemkamera mit einem entsprechenden Stecker. Diese fetten Adapterstecker, diese Reisestecker, da bin ich kein Fan davon. Die haben zwar manchmal dann auch noch USB eingebaut, manchmal sogar USB-C. Dann wird es allerdings schon immer recht teuer und diese USB-Anschlüsse, die sind recht schwach meistens. Also vielleicht gibt es in diesem Jahr jetzt, also im letzten Jahr habe ich da mal recherchiert, aber ich war da eher enttäuscht, zumindest im bezahlbaren Bereich, wie schwach diese sind. Wenn man da nicht viele Netzsteckergeräte oder so hat, lohnt sich's mal immer von irgendeiner Festplatte, die man gekauft hat oder früher, ob da in der Schachtel nicht, ob da irgendwie drei verschiedene Stecker beilagen und man dann einfach hier so ein kurzes Kabel, also ich habe da auch ganz kurze Kabel ich dann da einfach anschließen kann und da anstecke. Oder ich hatte auch schon manchmal zwei Kameras, wenn ich dann noch eine Unterwasserkamera hatte. Und es gibt so Ladegeräte, bei denen man die obere Schale auswechseln kann und hinten dann noch den Stecker. Also sowas dann wieder interessant. Aber wer wirklich nur ein iPhone oder iPad dabei hat, da gibt's schöne Netzstecker, bei denen man vorne den Stecker wechseln kann. Oder wer sogar vom MacBook Air zum Beispiel diesen Apple Dual Stecker hat, da kann man, oder ich habe jetzt nur einen alten iPad Stecker, da kann man ja diesen Aufsatz kann man einfach abnehmen. Und da gibt's dann auch für andere Länder den Aufsatz. Und gerade den amerikanischen, den kriegt man auch über eBay Kleinanzeigen so, dass den einfach jemand bei sich daheim hat. Also gerade wenn man in einer Großstadt wohnt, dann kriegt man den für wenige Euro und hat dann immer noch ein solides Markenprodukt als Stecker. Also das ist sehr zu empfehlen. Ansonsten eben, dass man sich speziell für den Urlaub ein USB-Netzteil kauft, meinetwegen mit zweimal USB-C und einmal USB-A, hat dann 30, 40, 50, 60 Watt und ist trotzdem noch vergleichsweise kompakt. Und man kann dann vorne den Stecker auch noch auswechseln, damit er eben in jede Steckdose passt. Also das für die Stromversorgung. Vielleicht dann noch eine Powerbank, wenn man eben nicht immer ein Hotelzimmer zur Verfügung hat. Da ist natürlich auch gut, so klein wie nötig, so groß wie nötig, so klein wie möglich. Ein paar Wattstunden müssen es schon sein. Ne? Im Flugzeug, wir hatten mal nachgeguckt, 100 Wattstunden darf man mitnehmen. Das ist natürlich schon jede Menge. Aber da reicht schon eigentlich muss man eigentlich abschätzen, ob man jetzt ein paar Tage ohne Steckdose unterwegs ist, dann braucht man natürlich eine ordentliche Powerbank. Wer sich neu eine kauft, sollte darauf achten, dass sie eine Schnellladefunktion, also PD, Power Delivery hat, sowohl zum Aufladen als auch dann zum Selbstaufladen der Powerbank, als auch zum Strom abgeben an das iPhone. Am besten natürlich dann über USB-C und am besten schaut man, dass man möglichst alles mit USB-C hat und vielleicht nur noch ein minimal kleines Kabel als Ersatz USB-A auf Lightning, wenn man zum Beispiel, weiß nicht, im Flugzeug nur einen USB-Anschluss hat. Sowas kann natürlich auch passieren, dass man da dann keine Steckdose hat. Das ist jedes Flugzeug anders. Stichwort Flugzeug. Wer AirPods Pro hat, der ist natürlich da total glücklich über die tolle Geräuschreduzierung, das aktive Noise Cancelling. Aber wenn man das Entertainment-System im Flieger nutzen will, dann kann man ja da kein Kabel anstecken. Und da gibt's so ein kleines Bluetooth-Modul, Airfly heißt es. Das kann ich an den Kopfhöreranschluss von dem Flugzeug einstecken. Am besten hat man natürlich noch, manche Flieger nutzen noch diese zwei Mono-Stecker, viele aber auch schon den Stereo-Stecker. Also am besten hat man dann noch einen Adapter dabei. Kann ich dann da anstecken und dann die AirPods Pro über Bluetooth damit verbinden. Also das ist für einen Langstreckenflug ist das sehr komfortabel. Und für die Apple Watch habe ich mir, weil ich da einfach auch nicht so viel Gekabel dabei haben möchte, noch ein Mini-Ladepuck besorgt. Gibt's zum Beispiel von Anker und von Satechi, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Sind nicht ganz billig, kann man aber im USB-C nutzen, einstecken, laden dann auch schnell. Und das war schon, es klang jetzt total viel, aber es ist im Prinzip ein Netzstecker, eine Powerbank, eineinhalb Ladekabel und noch dieser Puck für die Apple Watch plus dann eben noch Kopfhörer. Ja, mehr.
Also nur
mehr.
Ein Rucksack voll Technik, den du dabei hast.
Nee, es ist ein kleines Tütchen oder so eine Mini-Stofftasche. mehr darf nicht rein. Jedes Gramm zählt.
Aber ein super Tipp dann auch mit dem Flugzeugstecker, weil das tatsächlich so ein Ding ist, man kriegt ja da in der Regel dann so kostenlose Kopfhörer gereicht, aber das sind auch echt so Kopfschmerzdinger manchmal, wenn man die aufsetzt, dann die sitzen unbequem auf den Ohren und wenn man da länger dann da sich was anguckt, geht mir zumindest so, vielleicht auch zu großen Kopf, keine Ahnung.
Ja, und einfach die Geräusche abmildern, ne? Dann kann man auch viel leiser hören und schöner einschlafen während den Serien gucken.
Ich glaube, wir sind einfach auch verwöhnt, ne? Durch die Kopfhörer, die wir heute haben. Ich bin da auch jedes Mal so ein bisschen am Überlegen, ob ich mal die AirPods Max einpacke, weil die natürlich dann so, was die Geräuschabdeckung angeht und so, dann ja wirklich großartig wären, aber die sind mir dann immer so von der Größe her dann doch eine Nummer zu viel.
Also
Ja, das ist halt das Problem, ne?
zum Fliegen, ja, fände ich die auch toll. Ich hatte schon früher, schon vor den AirPods Pro, die Sony MX, was sind sie, 3? Die sind auch total gut. Ich finde die auch viel angenehmer als die AirPods Pro. Ich bin jetzt nicht der totale Fan der AirPods Pro, aber für so eine Rucksackreise sind die einfach ideal, weil ich brauche die fast nur für den Flug oder dann vielleicht mal für eine längere Zug- oder Busreise dann noch währenddessen. Aber dann kann ich die großen Kopfhörer nicht irgendwo hinpacken oder will die auch nicht ständig um den Nacken haben. Und da war ich sehr glücklich, als die AirPods Pro rauskamen, weil die eben genau für sowas unterwegs wirklich toll sind.
Ja, sind schon fantastische Reisebegleiter. Also wer das noch nicht im Einsatz hatte, hat verpasst wirklich was. Also sind ja einfach so flexibel und überall unterzubekommen. Muss halt aufpassen, dass sie nicht auch verloren gehen. Ich meine, inzwischen kann man sie ja auch orten. Und orten ist natürlich auch das klassische Stichwort. Natürlich müssen überall AirTags rein. Also ich glaube, das ist inzwischen essentiell. Es ist ja auch offiziell jetzt zugelassen. Ja, alle Luftfahrtsbehörden haben sich geeinigt. AirTags, okay, sind legitim, müssen nicht ausgeschaltet werden, was ja den Zwecksinn entfremdet, sondern man kann sie einfach mit reinpacken in sein Gepäck und natürlich auch an Schlüssel und im Urlaub. Ich meine, also ich meine, Schlüssel suchen ist ja so schon nervend, aber im Urlaub Schlüssel zu suchen ist wirklich, das ist was man ja ernsthaft vermeiden will. Also auch ein AirTag mehr, um den irgendwie an irgendwie Schlüssel von der Urlaubs irgendwie Ferienwohnung dran zu hängen oder so. Also man erspart sich unter Umständen so viel Ärger. Und natürlich ins Portemonnaie oder irgendwie zu den Reisedokumenten oder man kann die ja, man ist ja echt sehr flexibel, wo man die unterbringt. Also ich habe jetzt schon wieder die Sorge, dass das ist ja, war ja im letzten Jahr schon so, dass plötzlich mal gemerkt hat, so in der Urlaubszeit fingen die an, die Preise fingen an zu steigen, die Verfügbarkeit war immer schlechter. Also da wurde Leute kaufen da sich schon sehr ausführlich, glaube ich, inzwischen auch AirTags. Und es gibt ja auch inzwischen ein paar Alternativen. Da gibt es ja von Aldi, gibt es irgendwie für 15 € das Stück, irgendeine Variante von Herstellername vergessen, können wir auch in die Shownotes nochmal packen. Also man kriegt die auch schon zu kleineren Preisen, die dann halt keinen Ultra-Breitband-Chip haben, aber die Basisfunktionalität der Fernortung bleibt ja gewahrt. Also das reicht meistens ja schon.
Und dafür der Vorbereitungstipp, die CR2032-Batterie nochmal auf Vorrat legen,
Ja.
beziehungsweise überprüfen, ob vielleicht so, manchmal sind die AirTags ja auch ungenutzt gewesen über längere Zeit und man ignoriert diese ganzen Warnhinweise, die da kommen. Jetzt im Urlaub lohnt es sich vielleicht
Ja,
nochmal.
die Knopfzellenbatterien immer im Urlaub mitnehmen. Sportler sind da sowieso gut ausgerüstet, weil die haben die sowieso immer dabei für irgendwelche Sensoren oder so und da kann man auch in AirPods packen, da ist man sehr gut mit ausgerüstet.
Also der Breitbandchip, um vielleicht das noch zu ergänzen, bei der originalen AirTags ist schon recht praktisch, auch manchmal zum Beispiel, wenn man da am Flugzeugband steht, bei der Gepäckausgabe, wo dann alle rumdrängeln. Oder ich hatte es auch mal bei der Bahn, wo es eben so eine Gepäckausgabe gab in Kanada. Oder bei Fähren manchmal, wenn das Gepäck rauskommt, muss man eben nicht so mitdrängeln, sondern guckt, dann ist er schon in Reichweite oder nicht. Sieht man dann vielleicht auch nicht sofort, aber dann, wenn es mal paar Sekunden, eine halbe Minute draußen ist, aus dem Metallkäfig, dann hat man da sehr schnell dann die Verbindung aufgenommen und weiß, okay, jetzt dränge ich mich durch und hol's.
Habt ihr doch etwas, was ihr den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollt, rund um die Urlaubszeit?
Vorhin beim Thema Auto kam mir noch, wer sich im Urlaub ein Auto ausleiht, der muss darauf achten, also es ist jetzt nicht speziell Apple, sondern allgemein, dass in manchen Ländern unsere, die hier in Europa gebräuchlichen Debitkarten von der Kreditkarte nicht anerkannt sind. Also die sagen, nee, das ist keine normale Kreditkarte, wir wollen eine echte Kreditkarte. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Ländern das ist. In Kanada ist es eben so. Da muss man sich dann vorher noch am besten eine echte Kreditkarte besorgen. Und es kann dann eben sein, dass es nicht nur für das Autoausleihen ist, sondern auch für das Fahrradausleihen irgendwo. Die haben dann vielleicht dann noch irgendwie ein Workaround, dass sie sagen, okay, wir nehmen deinen Ausweis oder sowas, aber wollen eigentlich da auch erstmal eine Kreditkarte. Und zwar egal, ob das jetzt mit Apple Pay verknüpft ist oder nicht. Also es geht dann beides nicht oder geht beides.
Aber da können wir vielleicht noch einen allgemeinen Tipp draus machen, überhaupt sich diesen Komfort zu genehmigen, mit Apple Pay zu bezahlen, mit Smartphone oder Apple Watch. Gerade so, wenn man jetzt in warme Urlaubsländer nur kurze Hose, man will nicht das große Portemonnaie mitschleppen oder Bargeld. Das, finde ich, hat auch über die Jahre zu einem großen Komfortzugewinn gesorgt, dass es diese Möglichkeit gibt.
Ja,
und mittlerweile kann man ja selbst in Deutschland fast überall damit bezahlen.
Ja, es ist, also es, in Europa sowieso ist es eigentlich, glaube ich, kannst du fast hier sogar davon ausgehen, dass es fast besser ist als in den USA, was jetzt diese NFC-Terminals angeht, dass es wirklich da sind. Ja, es ging relativ schnell, erfreulicherweise. Und es wirklich, aber der Punkt mit der Kredit- und der Debitkarte, die ja in Deutschland jetzt natürlich inzwischen, dadurch, dass die Banken ja auch alle jetzt auf Apple Pay mehr oder weniger vollständig angesprungen sind, und fast immer ist ja die Lösung dann gewesen zu sagen, ja gut, wir geben dir halt als Kunden letztlich eine Debitkarte, Debit Visa oder halt irgendwie einfach dazu, die ist ja auch meistens dann kostenlos in vielen Girokonten irgendwie kostenlos mit drin. Aber es ist halt keine richtige Kreditkarte und das sorgt immer noch, glaube ich, in vielen Köpfen für Verwirrung und da rennt man dann unter Umständen rein und gerade Autovermieter sind ja sowas, die wollen natürlich eine Kreditkarte, damit das halt wirklich gedeckelt ist und nicht irgendwie von deinem Konto abgezogen wird erstmal, sondern belastbar ist. Und ja, muss man, das sind tatsächlich so Sachen, auch genauso wie mit Bargeld abheben im Ausland, das ist ja auch immer noch so ein Ding. Ich meine, da kannst du mit der Visa-Karte, kommst du da inzwischen auch relativ weit, aber da sollte man vorher natürlich auch schauen, also wenn man nicht für eine jede Abhebung nochmal irgendeine Gebühr obendrauf zahlen will. Also ich bezahle sehr ungern Geld, um dafür Geld abzuheben, aber es ist ja, also da muss man halt schauen, wo seine eigene Schmerzgrenze ist und ob man sich das vorher alles sich im Vorfeld halt die Mühe macht, das alles sich genau rauszusuchen und zu überlegen.
Ja, und die Kosten können eben unterschiedlich sein von der eigenen Bank für die Abhebung und wobei man dann ja manchmal noch eine Automatengebühr unabhängig von der Bank zahlen muss, also die Bank vor Ort, die den Automaten stellt, und eben aber auch Zahlungen, auch wenn die über Apple Pay laufen, dass dann die Bank sagt, nö, das ist jetzt Auslandswährung, da kommen 1,75% drauf, ja, und die werden dann nochmal gesondert und ein bisschen später abgerechnet. Und da gibt's, also wer sich da eine neue Kreditkarte, weil er jetzt eben, wie du sagtest, Visa ist nicht gleich Visa, eine echte Kreditkarte braucht, kann darauf achten, dass man da dann eben auch im Ausland kostenlos damit über die Karte zahlen kann.
Ja, das stimmt, weil diese 1-2% oder was da draufgeschlagen wird, läppert sich ja unter Umständen. Also wenn man wirklich im Urlaub da einiges mit der Karte jeweils bezahlt, auch Hotels zum Beispiel, wenn du nicht vorher gebucht hast, so 1-2% obendrauf können ja durchaus einen Unterschied machen.
Ja, damit haben wir jetzt einen bunten Strauß an Ideen und Inspirationen zusammengetragen. Ich muss ja gestehen, ich habe sogar selber jetzt noch einige Tipps mitgenommen von euch, also die, wo ich echt gedacht habe, wow, das könnte auch noch eine Verbesserung sein beim nächsten Urlaub, beziehungsweise bei der nächsten Reise. Also, ich hoffe, dass euch da draußen das auch so gegangen ist, dass ihr da etwas mitgenommen habt und sei es für den nächsten Urlaub irgendwann im Herbst oder nächstes Jahr. Also, irgendwann ist man ja immer mal wieder auf Reisen. Lasst uns zum Thema Fragen kommen. Wir haben ja unsere Rubrik Die Frage. Ganz dezent unten haben wir ja auch mal unsere E-Mail-Adresse eingeblendet. podcast@macandi.de, wo wir uns generell über Feedback freuen zur Sendung. Also Gefallen, Missfallen, konstruktive Kritik. Wir nehmen da gerne alles entgegen. Und oder sei es die Frage, ob wir besser siezen oder duzen sollen, wo wir auch manchmal nicht so ganz im Klaren sind, wie das Publikum es sich wünscht. Also gerne da mal zurückschreiben. Wir beißen auch nicht, also für gewöhnlich zumindest. Und aber wir nehmen dort auch Fragen entgegen. Und zwar zu Themen rund um iPhone, iPad, Mac und Co. Die heutige Frage ist auch eine relativ aktuelle mit Blick auf die Jahreszeit, nicht wahr, Leo?
Ja, oder Sebastian? Die Frage kam von dir. Ja. Ich kann sie auch stellen, aber ich glaube, du hast sie noch genauer im Kopf.
Ja, uns hat ein Vater angeschrieben, dass seine Tochter mit dem Lehramtsstudium beginnt. Und sie hat ein iPhone und kennt das Schul-iPad, hatte das also immer und bräuchte jetzt aber eigene Hardware. Und er hat sich gefragt, ja, was werden da sinnvoll, und hat er in Erwägung gezogen, ein iPad plus ein iMac, und beides gebraucht und soll halt auch günstig sein, und was wir davon halten. Also beim iPad, für mich stellt sich erstmal grundsätzlich die Frage, nutzt man in der Vorlesung das iPad quasi als Stift, als Blockersatz für normales Papier? Das funktioniert sehr gut. Ich habe das auch mal im Sprachkurs gemacht mit einer App wie GoodNotes, dass man da dann handschriftlich mitschreibt mit dem Apple Pencil. Da kann man mit dem Mac wenig machen. Oder wenn man, also das hilft dann auch, wenn der Dozent etwas wirr an der Tafel rumschreibt, dass man dann sagt, okay, ich verschiebe jetzt nochmal einen Teil und schiebe den runter, um auch selbst auf meinem Papier dazwischen rein noch was schreiben zu können. Also da ist das iPad echt ein schöner Mehrwert. Für PDFs ist es auch gut, oder wenn man Grafiken oder sowas vom Dozenten bekommt, um da was hineinzuschreiben. Für manche Sachen will man vielleicht dann aber doch noch einen richtigen Mac. Also das heißt, mit dem iMac dann daheim ist es vielleicht gar nicht schlecht. Wenn man jetzt das iPad nicht so nutzen würde, sondern wirklich nur mittippt, dann reicht vielleicht auch insgesamt einfach nur ein MacBook, dass man sagt, okay, da braucht man nur das eine Gerät und nutzt dann in der Vorlesung genauso wie daheim. Wenn man ergonomisch arbeiten will, braucht man dann aber auch trotzdem wieder ein Zusatzdisplay. Also insofern ist die Überlegung gar nicht so schlecht. Ich habe auch mal noch Studenten gefragt, also sind in Vorlesungssälen, haben nur noch wenige, zumindest die da eben das beobachtet haben, haben noch wenige Papier und die meisten ein Tablet oder ein Laptop und viele davon auch ein Tablet. Also das scheint sich zu bewähren. Ich meine, mit einer guten Tastatur kann man dann auch mal unterwegs tippen. Gebrauchtes Gerät ist auch definitiv zu empfehlen, also auch ein Refurbished-Gerät von Apple, da hat man dann Garantie. Bei Apple direkt bekommt man beim iPad sogar einen neuen Akku mit. Allerdings muss man natürlich damit rechnen, je älter das Gerät, desto schneller fällt die Unterstützung eines neuen Systems dann hinten weg. Und beim MacBook würde ich auf jeden Fall empfehlen, einen M1-Chip mindestens zu nehmen oder eben M2, also nicht mehr auf die Intel-Chips zu setzen. Gut, iMac 27 Zoll gibt es da jetzt noch nicht, aber wenn das kostengünstig sein soll, dann ist da vielleicht eh ein kleinerer in Betracht gezogen worden. Aktuell gibt es ja auch noch die Schulaktion von Apple, wo man dann noch ein anderes Gerät mit drauf kriegt. Vielleicht ist dadurch dann ein Neugerät interessant. Ja, so viel erstmal meine Einschätzung. Leo, du kannst da sicher auch noch ganz viel dazu sagen.
Nee, ich kann da sehr wenig zu sagen, weil meine Empfehlung ist einfach MacBook Air M1. So, fertig.
Und nur das, ja. Dann und kannst du das, aber eben nicht deine PDFs da schön reinmalen.
Egal. MacBook Air M1. Es ist einfach, das ist das Flexibelste. Es ist, also jetzt, wenn natürlich Geld keine Rolle spielt, kannst du natürlich sagen, nimm mal alles. Ja, weil das iPad ist ja, so schön es ist und so flexibel es in diesem Setting auch ist, hat es halt einen ganzen Berg. Also du brauchst eigentlich früher oder später brauchst du eine Tastatur. Theoretisch brauchst du ein Magic Keyboard, dann verdoppelt sich mehr oder weniger der iPad-Preis. Also je nachdem, wo das iPad ist sowieso schon teuer, wenn du ein Pro-Modell nimmst, dann brauchst du einen Stift dazu. Also es sind halt viele Kosten zusätzlich, um das iPad dann in seiner vollen Funktionsbestandteilen zu nutzen. Dann ist es natürlich ein tolles Gerät, wenn man auch handschriftlich natürlich Sachen macht, und die Arbeit mit PDFs würde ich sicher auf dem iPad auch klar bevorzugen, aber das MacBook Air ist halt einfach so ultimativ flexibel dafür, dass es halt ein richtiger Computer ist und dass du es halt einfach, es kompakt ist, du es aufklappen kannst, du hast halt Display und Tastatur. Ich meine, arbeiten Studenten und Studentinnen ergonomisch? Also ich war
nee, schlimm.
Sehr unergonomisch.
Und auf dem Sofa das ist
völlig wurscht. Ja, Hauptsache, du kannst halt aufklappen und siehst halt irgendwas da drauf. Augen sind ja meistens in dem Alter auch noch ganz gut. Also insofern, ja, also das ja mit dem, und das kriegst du inzwischen, das ist ja auch Apple, in Apples Edu-Store ist es ja, glaube ich, weiß nicht mehr, was sie inzwischen für einen Rabatt geben, und im Handel kriegst du das teilweise für unter 900 Euro, und damit deckst du wirklich unglaublich viel halt ab und hast ein recht solides, leistungsfähiges Gerät. Deshalb, also wenn es so ein bisschen unter dem Aspekt ist, dass man irgendwie die Preise ein bisschen, also den Geldrahmen ein bisschen einschränkt, würde ich einfach, das wäre meine Empfehlung, ist dieses MacBook Air. Das ist ein fantastisches Gerät. Ich hatte das lange im Einsatz, war wirklich sehr, 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 sehr zufrieden. Es ist lautlos, weil es keinen Lüfter hat. Es ist wirklich ein gutes Gerät.
Bei das M1 MacBook Pro, das könnte dadurch, dass es älter ist, vielleicht auch noch ein bisschen mehr im Preis gesunken sein, weiß ich gar nicht. Also bei den Gebrauchgeräten,
kann man schauen,
darüber ja. Bin ich jetzt hier mit euch verbunden übrigens. Also das funktioniert auch tadellos. Könnte man genauso in Betracht ziehen natürlich. Ja, soll die Tochter entscheiden, ne? Was sie will.
Davon hängt es ja dann am Ende wahrscheinlich sowieso maßgeblich ab, beziehungsweise von den tatsächlichen Bedürfnissen ja auch. Also das gilt es ja auch mal zu prüfen. Wenn ich habe so gedacht, so iPad, schön und gut, du kannst ja mit dem iPad vollwertig einen Mac ersetzen, aber spätestens, wenn du irgendeine spezielle Software darauf haben musst, dann ist wahrscheinlich der Mac dann auch wiederum das Mittel der Wahl. Aber ich bin sowieso so ein alter Mac-Zossen, ne? Also mir kommt sowieso als allererstes der Mac in Sinn, wenn es darum Produktivität geht. Und das iPad ist bei mir nach wie vor eigentlich eher so das Consumer-Device, was ich dann eben abends auf dem Sofa nutze. Aber wenn die Studenten auf den Sofas sind, ich weiß es ja nicht, dann ist es ja vielleicht dann eben dann auch da angeraten. Ja, witzig oder interessante Erkenntnisse zu diesem Thema. Wie gesagt, podcast@macandi.de, wenn ihr auch eine Frage habt an uns, die wir hier klären können im Podcast. Was uns dazu führt, dass wir jetzt auch, glaube ich, jetzt mal die Reisetasche zumachen. Wir haben ja tatsächlich unseren Zeitrahmen heute mehr als erfüllt, und wir wollen ja auch noch vor Ende der Urlaubssaison hier rauskommen aus dieser Folge. Deshalb sage ich danke an Sebastian, dass du unser kompetenter Gesprächspartner heute warst.
Gerne, gerne.
Danke, Leo, dass du meine schlechten Scherze ertragen hast.
Immer besonders gerne.
Und alle, die mögen, gerne wieder einschalten bei der nächsten Folge des Mac and I Podcast. Natürlich, die kleine Werbeinsel muss sein. Wir haben viele schöne Artikel, einerseits online auf Heise Plus von Mac and I, und zum anderen gibt es natürlich auch das schöne Heft. Das werde ich mir selbst gönnen im Urlaub. Da werde ich mal schön durchblättern. Ich bin ja so ein alter Papiertiger.
Ja, im Urlaub ist ein gutes Magazin, oder gleich 5 gute Magazine sind im Urlaub. Das ist eine sehr schöne Gelegenheit dafür.
Genau. Mit diesem Tipp schließen wir. Bis dann.
Bis tschüss. Bald.
Ciao.